Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und einen guten Morgen auch an all die, die zu Hause sind. Ein Leben im Sieg ist für uns einfach ganz wichtig, ganz besonders in der heutigen Zeit. Ich lese dazu mehrere Texte, 2. Mose 2, 23 bis 25. Lange Zeit danach starb der König von Ägypten und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. 2. Mose 3, 7 bis 8. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und jetzt ein Text aus dem Neuen Testament, Römer 7, 18 bis 20. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse. Das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. 1. Korinther 10, 1 bis 6. Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Das ist aber geschrieben uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene es hatten. Wir alle kennen den Werdegang Israels. In Ägypten waren sie insgesamt 400 Jahre und dann kamen noch mal 40 Jahre, bis sie endlich ins gelobte Land kamen. Mit diesem Werdegang Israels hat Gott uns gute Bilder, ja sowas wie einen goldenen Schlüssel in die Hand gegeben, um Wahrheiten in unserem Leben aufzuzeigen. 400 lange Jahre wurde das Volk Israels von den Ägyptern unterdrückt, misshandelt, ausgebeutet und zu Tode gepeitscht. Uns kommt dieser ein Jahr Ukraine-Krieg schon so lange vor. Dieses Volk hat es 400 Jahre lang erdulden müssen. Dieses Volk war diesen Missständen hilflos ausgeliefert. Sie konnten sich selbst nicht helfen, aber sie wussten um eine Verheißung, die Gott Abraham mal gegeben hatte. Und dieses Bild hat uns Gott gegeben für die Menschen, die in Sünde leben, ohne die Gegenwart Gottes, versklavt. Der Sünde Sold ist der Tod, sagt die Bibel. Und damit ist sowohl der Tod hier auf Erden gemeint, Und Jesus sagte einmal so zu seinen Jüngern, lasst die Toten ihre Toten begraben. Also auch der geistliche Tod. Es ist auch der endgültige Tod gemeint, Sterben. Und dann das Gericht und dieses ewige Getrenntsein von Gott. Diesen fleischlichen, von Gott getrennten Zustand nennt die Bibel oft Fleisch oder im Fleisch leben. Das ist für uns ein sehr merkwürdiger Ausdruck. Die Bibel meint damit, dass dem menschlichen Herzen böse Neigungen entspringen, wie wir es in Markus 7, 20 bis 23 lesen können, als da sind Unzucht, Stehlen, Mord, Hass, Ehebruch, Habgier, Schwelgerei, Missgunst, Lästerung, Unbesonnenheit, Überheblichkeit. In Römer 7, Vers 18 heißt es, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wohlbemerkt im Fleisch. In diesem Text wird ganz deutlich gesagt, dass das Gute, was wir tun wollen, das schaffen wir oft nicht. Aber das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Und hier ist nicht nur unser Leib gemeint und unser Herz. Hier spricht die Bibel von dem Prinzip des Fleisches. Und das auch als die Wurzel, aus der die Sünde erwächst. Paulus sagt in Römer 8, Vers 7, dass das Trachten des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Gott aber will gar nicht, dass wir unter der Knechtschaft bleiben müssen. Genauso will er nicht, dass die Israeliten unter den Sklaventreibern leben sollten. Also berief er damals Mose und nach 9 vollzogenen Plagen gab er den Befehl, das Volk sollte sich reisefertig machen und soll ein fehlerloses Lamm schlachten und mit dessen Blut die Türpfosten bestreichen. Es ist das Passa des Herrn. Das Gericht allerdings wurde an den Ägyptern vollzogen, zog aber an den Israeliten, die Türpfosten bestrichen hatten, vorüber. Das Blut des Lammes war ihr Schutz. Und wisst ihr, dieses Bild ist so eindeutig und geht so eindeutig auf das Opferlamm Jesu hin, dass der Welt Sünde trägt, wie es in Johannes 1, Vers 29 heißt. Als Jesus starb, hat er das Gericht Gottes auf sich genommen, ist an meiner Stelle in einen grausamen Tod gegangen, um mich, um dich mit Gott zu versöhnen. Das ist ein ganz tolles Wort. Er hat eine Versöhnung gegeben. Von seinem Volk wollte Gott, dass sie im Glauben das Blut an ihre Türpfosten strichen und seiner Verheißung auf Errettung wirklich vertrauten. Wenn wir nun diesem Ruf der Versöhnung im Glauben folgen, die Vergebung dankbar annehmen, bekommen wir automatisch den Heiligen Geist. Und durch diesen Heiligen Geist geschieht eine Wiedergeburt, eine neue Kreatur. Und dann heißt es in der Bibel, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder Gottes Tochter sind oder Gottes Sohn sind. Nun, unser Herz ist also bei Jesus im Himmel, aber wir stehen noch fest mit beiden Beinen auf dieser Erde und wir müssen immer wieder neu lernen, dass der Tod Jesu, unsere Neugeburt, sich nicht auf die Tilgung unserer Sünden beschränkt und erschöpft, sondern wir müssen immer wieder neu lernen, in Jesu Bild hineinzuwachsen, ihm ähnlicher zu werden. Begreifen wir, ihr Lieben, so wie Jesus damals lebte, können wir lernen, wie er heute durch uns leben möchte. In Johannes 15, Vers 5 steht ein ganz wichtiger Vers. Da sagt Jesus Christus: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dann kommt etwas, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus Christus, der Sohn Gottes, konnte ohne den Vater nichts tun. Und alles, was er tat, tat er durch seinen Vater. Jesus stellte sich seinem Vater ganz und vollständig zur Verfügung. Und deshalb konnte Gott Vater durch seinen Sohn alles vollbringen. Wie geht's mit dem Volk weiter? Mit unserem Bild für unsere Christen, für uns Christen? Also sie waren durch den Glauben und ihren Gehorsam gerettet worden, so wie auch wir. Und dann führte Mose sie, da heißt es so, mit starker Hand aus Ägypten, trockenen Fußes durch das Schilfmeer. Und die nachfolgenden Streitkräfte aber ertranken alle jämmerlich. Sie kamen darin um. Ihnen wurde das trockene Schilfmeer zum Verhängnis, weil sie dachten, da kommen wir auch durch. Nun, so konnten sie nicht mehr gegen das Volk Israel Krieg führen und sie konnten auch keine Besitzansprüche mehr an sie geltend machen. In 1. Korinther 10, 1 bis 6 hatten wir ja gelesen, dass alle auf Mose getauft worden waren. Und Gott hat alle durch dieses Wasser hindurchgeführt. Alle sind auf Mose getauft. In Römer 6, 3 bis 4 steht: Wisst ihr denn nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten, so sollen wir auch in einem neuen Leben wandeln. Das Kreuz Christi bringt uns nicht nur Befreiung vom Tod und der Strafe der Sünde, sondern wir werden auch befreit von der Macht der Sünde. Ich bin mit Jesus Christus gestorben. Halleluja! Durch seine Gegenwart und der Heilige Geist lebt in mir, habe ich Teil am Auferstehungsleben Jesu. Wir sind Teilhaber göttlicher Natur. Wie das, fragst du dich? Seht ihr alle diesen Fingerhandschuh? Er hat so einen Daumen, ja, und vier andere Fingerchen. Aber ich kann ihm nichts erklären. Ne? Ich kann nicht sagen, sag dem mal guten Tag und nimm du mal da die Blume. Ich kann ihm nichts erklären, oder? Nun, wenn ich diesen Handschuh überstreife, über meine Hand ziehe, dann ist der Handschuh stark wie meine Hand. Er kann alles, was die Hand auch kann. Wenn ich ihm sage, geh hin und sage Hallo, dann macht er das, weil meine Hand in diesem leblosen Handschuh steckt. Und so ist es auch mit uns. Wir sind wie dieser Handschuh. Jesus Christus aber ist die Hand da drin. Alles, was er kann, kannst du auch. In Philipper 4, Vers 13 steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig gemacht hat, Christus. Von diesem Kraftpotenzial, diesem Ausgefülltsein, der Quelle, dem Initiator des Lebens, spricht nun dieses Land Kanaan. Ein Land, wo Gott sagt, in dem fließt Milch und Honig. Dieses Land ist kein Bild für die Zukunft, sondern für das Leben im Hier und Jetzt. Im Hier und Heute. Römer 5, Vers 10 bringt das so zum Ausdruck. Da steht, Jesus versöhnte uns nicht nur mit Gott durch seinen Tod, sondern er erlöste uns durch sein Leben. Er starb nicht nur für uns und unsere Vergangenheit, er stand zu neuem Leben auf, um uns an unserer Stelle unseres alten Wesens zu herrschen. Und jetzt heißt es, seine Kraft statt meiner Schwachheit, seine Weisheit statt unserer Torheit, seine Energie statt unserer Lauheit, seine Liebe statt unserem Egoismus und seinen Frieden statt unserer Probleme und seine Freude statt unseres Kummers, sein Reichtum statt unserer Armut. Das bedeutet Kanaan, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und genau das wollte Gott für sein Volk damals und genau das will Gott für uns heute. Wie heißt es so schön? Ein Leben im Überfluss oder ein gerüttelt überfließendes Maß. Kein kleiner Rinnsal, kein Gepürsele, voller Reichtum. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes Maß. Gott möchte, dass wir als geistliche Menschen erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, erschaffen zu Werkzeugen seiner Gerechtigkeit. Aber warum? Warum waren die Israeliten 40 Jahre in der Wüste? 40 Jahre selbsterwählter Armut. Kein Säen, kein Ernten, kein Regen. Jeden Tag nur Wüste, kein gelobtes Land. Die ganz einfache Antwort lautet, sie glaubten nicht. Zuerst glaubten sie Gott und wurden aus der Sklaverei geführt. Aber um ins gelobte Land zu kommen, brauchten sie auch wieder Glauben. Und der Zustand der Wüste beschreibt sehr gut das Leben als fleischlich gesinnter Christ, der nach fleischlichen Prinzipien lebt. Als dieser Mensch sind wir zwar durch den Opfertod Jesu Christi mit Gott versöhnt. Wir haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir sind Teilhaber seines Lebens geworden. Aber wir leben trotzdem im selbst ausgewählter Armut, unter der Macht eines besiegten Feindes, obwohl Jesus das mit sich in den Tod genommen hat. Denn in Galater 5, Vers 16 heißt, wenn du im Geist wandelst, dann wirst du die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. 40 Jahre Wüstenzeit heißt 40 Jahre Erinnerung an Knechtschaft. 40 Jahre Erinnerung an die Fleischtöpfe Ägyptens. 40 Jahre brauchte Gott, um Ägypten aus den Köpfen der Israeliten herauszubekommen. Sie hielten standhaft daran fest, an ihren Erinnerungen, an ihren Erfahrungen. Wir alle haben die Fülle bekommen, aber wir kämpfen und mühen uns, ein christliches Leben zu führen, als sei Jesus nicht da. Wir flehen immer wieder für alles Mögliche, was Gott uns in Jesus Christus schon lange zur Verfügung gestellt hat. Wir sind oft so müde, so tief, tief müde, enttäuscht und ausgebrannt, als ob wir in der Wüste sind, als ob es keine Erfrischung gibt, als ob es keine Frucht gibt, als ob es keinen Regen gibt. Eigentlich wollen wir Frucht bringen, aber in der Wüste wächst nichts. Wir brechen innerlich fast zusammen unter der Last unseres Versagens, unserer Niederlagen, unserer Hilflosigkeit, unserer Verzweiflung, unserer Unfruchtbarkeit. Sind wir noch in der Wüste? Wollen wir nach Kanaan? Nun, das Leben des Sieges und des Überwindens lebt man nicht nach einer Methode oder nach einer Technik. Aber es gibt einen Grundsatz. Und dieser Grundsatz steht in Galater 2, Vers 20. Es ist das Prinzip eines ausgetauschten Lebens. Was heißt das? Das heißt, nun nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Die Hand da drin macht es. Was heißt das denn für uns? Jesu Auferstehungsleben ist in dir und mir verborgen und will durch dich und mich Gestalt annehmen. Also alles, was du tust an Werken, und bekanntlich ist ja der Glaube ohne Werke tot, wie Jakobus 2,26 es sagt, und alles, was wir so an Zeit, an Kraft, an Energie, auch an Hab und Gut opfern, findet nur dann Gottes Zustimmung und hat nur dann Ewigkeitswert, wenn Jesus Christus dann in dir und mir durch dich vollbringt. Wir kennen alle 1. Korinther 13. Da ist von Menschen die Rede, wo wir denken, meine Güte, was sind die irre? Die geben alles Hab und Gut den Armen. Die predigen, die könnten sogar ihren Leib verbrennen lassen. Und dann steht dieser ernüchternde Satz da. Aber hätte ich der Liebe, nämlich Jesus Christus, der die personifizierte Liebe ist, nicht, wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Bim, bim, das war's. Das ist nichts. Und wir denken, meine Güte, die haben sich doch geopfert. Die haben alles gegeben. Nicht ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Nichts anderes, und sei es noch so gut gemeint und sei es noch so überwältigend, findet sich bei Gott wieder und erlangt seine Zustimmung. Gott will und kann nichts Geringeres annehmen. Und das müssen wir uns immer wieder sagen und bewusst machen. Gott will durch uns durch, in seiner Kraft, in seiner Liebe geben, opfern, vollbringen. Wenn schon der Sohn Jesus Christus, der Sohn Gottes, nichts ohne den Vater tun konnte, wo wir denken, ah, meine Güte, es ist der Sohn Gottes, der kann doch wohl und der macht doch. Er sagt, ohne meinen Vater mache ich nichts. Wie viel mehr gilt das für mich und dich? wie viel mehr, wenn schon Jesus Christus sagt, ohne meinen Vater mache ich nichts. Wir erinnern uns immer wieder an den Handschuh, ja? Dem kann ich nichts sagen, aber Jesus Christus gibt alle Kraft. In Lukas 14, 33 sagt Jesus knallhart, also auch ein jeglicher, der unter euch nicht allem absagt, was er hat, buchstäblich allem, was er hat, sich selbst und allem, was er besitzt, der kann nicht mein Jünger sein. Ist doch echt hart. Ich meine, das ist kein Wischi-Waschi-Vers. Da kann ich mich auch nicht rausreden und sagen, doch, ich kann das, ich schaffe das. Wir müssen uns gerade geistliche und sonstige Armut anerkennen. Wir müssen Ja dazu sagen, dass aus unserem Fleisch nichts Gutes, Gott Wohlgefälliges kommt. Wir müssen unser Versagen, unsere Mangel, unsere Niederlagen abgeben, damit wir seinen Reichtum bekommen, den uns Gott in Jesus Christus schon geschenkt hat. Aber bei uns schlummert das alles oft. Jesus sagt, und das ist auch ein starker Vers, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, 38 und 39. Der meint nicht ein kleines Pürselchen, einen kleinen Rinnsal. Gott will es ganz und vollständig und in Fülle. Ströme, ihr Lieben. Das sind richtige Ströme. Wenn wir uns manchmal im Fernsehen angucken, wenn Überschwemmungen sind, Dauerregen, und wir sehen diese Ströme, die alles mit sich reißen, dann denke ich immer, boah, was für eine Kraft. Was für eine überwältigende, sich mitreißende Flut. Ströme lebendigen Wassers. Deshalb Alpha. Ja, da soll was fließen. Da soll sich was verbreiten. Glauben wir das? Glauben wir das, was Gott sagt? Ich muss sagen, oft fehlt es mir an diesem Glauben. Glauben wir, dass Jesus Christus die Wahrheit spricht? Oder glauben wir an unsere Erfahrungen, an unsere Erinnerungen, die uns mitteilen, wenn du nicht alles selber in die Hand nimmst, dann klappt einfach gar nichts. Nicht wahr? Oder die uns immer wieder sagen, wenn ich mich nicht selber anstrenge, dann habe ich eben auch keinen Sieg. Dann habe ich doch keine Freude, wenn ich nicht selber das alles schaffe, durch Abwechslung, durch Alkohol, durch Drogen, durch Videokonsum, Stream und was es nicht alles gibt, wodurch ich versuche, meine Freude irgendwie in dieses kleine Herz zu bekommen. Glaube ich der Wahrheit Jesu? Und es gibt nur eine Alternative. Oder glaube ich der Lüge Satans und dessen Verdrehungen? Du schaffst das sowieso nicht. Nicht wahr? Du bist es Gott auch gar nicht wert. Außerdem hat Gott ja auch sowieso so viel zu tun. Guck mal, was für ein Chaos in der Welt herrscht. Ja? Außerdem, vorprogrammiert, du bist doch echt ein Versager. Und du wirst immer in der Niederlage leben, nicht wahr? Und aus dir werden nie Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sind die Lügen des Verdrehers, des Satan. Und oft genug glauben wir diesen Einflüsterungen. Aber Gott sagt was ganz anderes. Wir müssen jeden Tag neu lernen, von Gott total abhängig zu sein. Immer wieder uns bewusst machen, dass wir durch Glauben im Geist leben können. Jesus sagt zu dir und zu mir, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und dadurch können wir uns ganz und völlig auf Jesus werfen. Mit all unserer Wucht. Mein kleiner Enkel macht das immer. Der wirft sich, egal was passiert, einfach auf mich. Oma! So. Und dann muss man ihn fangen. Aber er hat ein Urvertrauen. Wirf dich wie ein kleines Kind auf diesen Jesus. Mit deinem ganzen Gewicht, mit deinem ganzen Sein. Jesus lebt in uns, um uns, über uns, unter uns. Er umgibt uns von allen Seiten. Jesus verspricht uns, wenn wir im Geiste wandeln, werden wir Überwinder, Sieger sein. Wir haben ein neues Lebensprinzip. Nun nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Jeden Tag sollten wir neu den Sieg ausrufen über unserem Leben, über unserem Tag.